Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 20. September 2024. Schön sind Sie da. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich es geschafft habe, aufzustehen, Ihnen diese Sendung zu präsentieren. Sie können sich nicht vorstellen, wie motivierend das ist, auch interessant. Wenn man früh morgens da aus den Federn kriecht, sich in die Nachrichten vertieft, um dann sich selber spontan, das ist ja nicht geskriptet, nicht vorbereitet oder vorgeprobt, wenn man eben spontan seine Gedanken und Assoziationen sprudeln lassen kann. Das führt natürlich gelegentlich auch zu Fehlbeurteilungen. Man rätselt oder ich rätsle manchmal nach den Sendungen hinterher, oh, habe ich das jetzt vielleicht zu rasant oder zu einseitig oder zu oberflächlich beurteilt. Aber das Gute ist eben, dass auch dank Ihrer kritischen Einsprache, ich sozusagen Work in Progress, hier immer wieder an der Verbesserung des Gedankens arbeiten kann. Und das Konzept von Weltwoche Daily folgt im Grunde dem Songwriting von AC/DC. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kühn, ein bisschen verwegen und ich möchte das auch nicht gleichsetzen, denn es ist mir ja noch nicht gelungen, ein weltweites Millionenpublikum anzusprechen wie die australische Hardrockband, aber vor 24 Jahren, unglaublich lange ist es her, habe ich in Sydney ein Interview führen können mit Angus Young, dem Leadgitarristen, der mich sehr beeindruckt hat. Zunächst hatte ich ihn gar nicht erkannt, als wir da nebeneinander standen in diesem Sydney, in diesem Studio von AC/DC zwischen Vitrinen und goldenen und Platin-Schallplatten. Und dann haben wir uns etwa 2,5 Stunden unterhalten und er hat mir eben erklärt, einerseits die Geschichte der Band, aber auch das Konzept, das Erfolgsrezept. Und sein einfacher Satz lautete: AC/DC, das ist im Grunde die Arbeit an einem Lied. Wir arbeiten an einem Lied, an einem Song, den versuchen wir gewissermaßen fortzuschreiben in unterschiedlichen Intensitäten, unter Verringerung der eingesetzten Mittel bei gleichzeitiger Erhöhung der Intensität und der Energie. Und das ist auch das Ziel, das ich verfolge. Die Sendungen dürfen nicht zu lang werden. Manchmal sind sie zu lang, verzeihen Sie. Sie müssen kompakt sein, sie müssen intensiv sein und am Schluss muss ein Gedanke erkennbar werden, ein klarer Gedanke, den man mit nach Hause nehmen kann. Das also sozusagen das morgendliche Anforderungsprofil da dieser geistigen Frühgymnastik. Doch ich wollte eigentlich beginnen jetzt mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Ich darf Ihnen heute eine ganz besondere Schuhmarke ans Herz legen, Kibun. Die Marke aus der Ostschweiz produziert geniale Gesundheitsschuhe, die hier im Land entwickelt und zum größten Teil auch hier vor Ort produziert werden. Von Beschwerden beim Gehen oder beim Stehen sind fast alle früher oder später auf die eine oder andere Art betroffen. Rücken- und Knieschmerzen oder Beschwerden an der Achillessehne sind weit verbreitete Gesundheitsprobleme unserer Zeit. Falsches Schuhwerk kann die Schmerzen sogar auslösen und weiter verstärken. Mit Schuhen von Kibun lassen sich Probleme vermeiden oder lindern. Und das Beste daran, die Schuhe kann man ausprobieren. Eine Operation können Sie nicht ausprobieren. Gönnen Sie Ihren Füßen und Ihrem Körper die Chance, auf natürliche Weise Erleichterung zu erfahren, bevor Sie drastischere Maßnahmen in Betracht ziehen müssen. Denn Schuhe von Kibun erzeugen seit vielen Jahren durch ihre Qualität und wohltuende Wirkung. Weitere Informationen über den Schweizer Gesundheitsschuh, den Ostschweizer Gesundheitsschuh, finden Sie unter www.kibun.swiss, www.kibun.swiss, Kibun mit Y. Und ich habe hier gleich ein ganz neues Exemplar bei mir im Studio. Das ist ein typischer Kibun-Schuh, hier in Schwarz angelegt. Ich habe auch Wildleder-Varianten zu Hause in anderen Farben, helle Farben, Blautöne gibt es, dann sehr sportlich auch, wie Turnschuhe anmutend. Aber Sie sehen hier eben die charakteristisch tiefe Sohle wie ein Luftkissen und die Form des Schuhs führt eben dazu, dass man aufrecht geht und nicht so in sich gekrümmt. Das ist manchmal etwas das Problem bei mir, dass ich da gewissermaßen eine Krümmung mir da erlaube, was eben nicht so gut ist. Sobald ich mit den Kibun-Schuhen laufe, stehe ich gerade, stehe ich gewissermaßen senkrecht in der Landschaft. Probieren Sie das aus. Und das ist das Ende dieses Live-Reads, dieser gesprochenen Werbeanzeige. Ja, die Nachrichten des Tages. Bevor wir einsteigen, kurzer Rückblick auf den Abend mit Gerhard Schröder, dem früheren deutschen Bundeskanzler. Wir haben ihn im Dolder Grand zu Gast gehabt. Volles Haus. Im Anschluss dann noch ein Abendessen. Da gab es die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Ich habe mich mit ihm über sein Leben unterhalten, seine Erfolgsrezepte. Gerhard Schröder in Deutschland ja stark in die Kritik gekommen aufgrund der ganzen Entwicklung in der Ukraine, aufgrund seiner Freundschaft zu Wladimir Putin, dem Kreml-Herrscher. Und das hat dazu geführt, dass man diesen Politiker, der ja als Reformpolitiker in die Geschichte der Nachkriegsbundesrepublik eingehen wird, dass man diesen Politiker gewissermaßen an die Seitenlinie gestellt hat, anstatt seine Beziehungen auszunützen. Und Gerhard Schröder hat erzählt Anekdoten aus seiner Kindheit, er kommt ja aus sehr ärmlichen Verhältnissen, wie er das erlebt hat, wie ihm der Aufstieg gelungen ist, warum er überhaupt in die Politik eingestiegen ist, warum in die SPD und dann natürlich seine Kanzlerschaft. Haben wir ein paar Brennpunkte näher angeschaut, sein Entscheid damals gegen den Irakkrieg, gegen die Amerikaner, wie hat er das gemacht, diese Auflehnung gegenüber der Supermacht in Washington, das ist ja das, was heute vermisst wird, dass eben zu viele fußfällige Politiker sich nicht getrauen, da den Freunden in den USA etwas die Stirn zu bieten, wenn die Interessen nicht synchron sind. Und er hat erläutert, wie er damals zusammen mit Wladimir Putin, aber eben auch mit Jacques Chirac, aber Putin spielte eine wichtige Rolle, wie die zu dritt sich unterstützt haben, um die Amerikaner eigentlich davon abzubringen, diesen fatalen Angriffszug in den Irak zu machen, nachdem Schröder, das muss man herausstreichen, weil ihm das immer vorgeworfen wurde, er sei ein Anti-Amerikaner, das hat er von sich gewiesen, er hat gesagt, nein, das stimmt nicht, ich habe die Amerikaner unterstützt nach 9/11, nach den Terroranschlägen, aber ich war nicht bereit, da mitzumachen. Das war nicht im Interesse Deutschlands, nicht im Interesse der Europäischen Union. Und ich fand es sehr interessant, dass er eben damals auch schon versucht hat, als Brückendiplomat gewissermaßen Moskau und Paris ins Boot zu holen, was ihm dann auch gelungen ist. Zweite große Entscheidung, natürlich die Agenda-Politik, die hat ihn Amt und auch bis zu einem gewissen Grad den Rückhalt in der Partei gekostet, trotz einem extrem beherzten Wahlkampf, der ihn ja fast noch vor die Herausforderin Merkel geschoben hätte, ist dann nicht so weit gekommen. Ich habe viele Zuschriften bekommen, ganz, ganz herzlichen Dank für die Fragen. Und viele haben mir geschrieben, sie seien zwar CDU-Wähler gewesen damals, aber rückblickend müssen sie sagen, es wäre besser gewesen, wenn Gerhard Schröder hier noch einmal gewonnen hätte. Und dann als Kanzler einer großen Koalition seinen Reformanliegen, auch seinen konservativen oder liberal-konservativen Neigungen stärker hätte Ausdruck geben können. Ich habe ihn übrigens gefragt, ob er 2025 noch einmal kandidieren würde. Donald Trump sei auch erst 78 und er mit 80 Jahren ist ja gewissermaßen in der gleichen Alterskategorie Joe Biden. Gut, da sehen wir gewisse Alterserscheinungen, aber Joe Biden ist ja noch älter, aber da hat sich Gerhard Schröder ganz klar dagegen gestellt. Dann interessant zur Gegenwart Deutschland. Er sieht Deutschland nicht ganz in so schlimmer Verfassung, wie das da in den Medien und überall berichtet wird. Deutschland rede sich auch schlecht. Natürlich, die Regierung mache keine besonders glückliche Figur. Er hat sich da sehr diplomatisch ausgedrückt. Was er am meisten bedauert, ist, dass man die Waffenlieferungen und Unterstützung an die Ukraine, die er versteht und die er nachvollziehen kann, die er richtig findet, dass man das allerdings nicht verbindet mit ganz klaren Auflagen und Forderungen, auch an die Adresse von Präsident Zelensky, Friedensbestrebungen zu machen. Und die Vorstellung, einfach Russland sozusagen militärisch schlagen zu wollen, er hat das nicht so drastisch gesagt, aber er hat es durch anklingen lassen, das sei verrückt, also das sei einfach nicht machbar. Und da müsse man nur mal die Geschichte anschauen von Napoleon bis Hitler, um diese größenwahnsinnigen Fantasien sich auszutreiben. Putins Einmarsch in der Ukraine hat er als ganz klaren, schweren Fehler bezeichnet. Das hat Putin, das war wirklich falsch, er sei nicht bedroht gewesen. Auch eine NATO-Ukraine sei letztlich keine existenzielle Bedrohung. Bedrohung, aber die russische Sicht sei eben, dass sich da dieses Vordringen des westlichen Militärbündnisses in der ganzen Art und Weise, wie sich's vollzogen habe, auch in der Art der Respektlosigkeit, wie man die Russen überhaupt nicht einbezogen habe, dass dies eben auf russischer Seite empfindsame Leute zu entsprechenden Verwerfungen geführt hat. Dann hat Kanzler Schröder auch erzählt von den Friedensverhandlungen, in die er involviert war, in Istanbul, wo man sehr, sehr nahe an einer Einigung gestanden hätte. Das hat er hier noch einmal bekräftigt gegen all jene Medien, die sagen, da sei überhaupt nichts gelaufen in dieser Richtung. Also das so gewissermaßen ein Tour d'Horizon. Ich werde dann vielleicht in der internationalen Ausgabe die eine oder andere Reminiszenz dieses Abends noch einmal Revue passieren lassen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, lehrreich und auch für mich berührend, wie Gerhard Schröder, mittlerweile 80-jährig, auf sein Leben zurückblickt und mit ganz großem Respekt über seine Mutter gesprochen hat. Eine Mutter, die noch als Putzfrau tätig war, als Schröder bereits Ministerpräsident von Niedersachsen war. Das waren ein paar Szenen, ein paar Reminiszenzen, ein paar Facetten und Episoden des Abends im Dolder Grand. Wir werden das Interview natürlich in der nächsten Ausgabe abdrucken und ich danke allen, die daran beteiligt waren, dies zustande kommen zu lassen und ich freue mich auch auf die nächsten Kontakte mit Gerhard Schröder. Das sind interessante Sozialdemokraten, die eben noch Tuchfühlung haben mit der Wirklichkeit. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, nein, das werde ich dann in der internationalen Ausgabe sagen, das dürfen Sie nicht verpassen. Großes Thema hier in Zürich in der Schweiz ist die bevorstehende Rad-WM, die losgeht am Samstag. Und, das ist mein Eindruck, auch als Zuchtroute gegen den Individualverkehr eingesetzt wird. Also wie hier Teile der Innenstadt in Zürich lahmgelegt werden, auch der Vorstädte Zollikon, Küsnacht zum Teil, das ist nicht zumutbar für Gewerbetreibende. Und man muss sich schon fragen, wie ist so etwas überhaupt möglich gewesen? Ich gebe ganz offen zu, auch ich hatte das zu wenig auf dem Radar, um mich da frühzeitig einzumischen, um so etwas abzublocken. Aber hier jetzt ein Sportereignis, das die Wertschöpfung abwirkt, das ist, wird von vielen nicht verstanden. Im rot-grünen Zürich, wo vielleicht die meisten mittlerweile ohnehin von Zuwendungen des Staates leben, mit dem Tram fahren können oder in den Birkenstock-Sandalen zu Fuß unterwegs sind, in den verkehrsberuhigten Zonen mag das nicht so durchschlagen. Aber sobald Sie sich etwas außerhalb dieser fremdfinanzierten Wohnstandswohngemeinschaft Zürich bewegen, ist es halt dann tatsächlich schwierig und ist es auch für die Unternehmen ein echter Rückschlag, ein echter schlimmer Bremsklotz. Weitere Themen, ganz wichtig, das zeigt Ihren schlechten Charakter. Knall da in einem Vorstand Switzra 27, da ist der SVP-Nationalrat Christian Imark ausgetreten aufgrund von Aussagen von Doris Leuthard. Die frühere Bundesrätin hat ja dieser Tage kritisiert den Entscheid bzw. die erfolgreiche Anregung von Bundesrat Rösti, ihrem Nachfolger, den Ausstieg aus dem Kernkraftausstieg nun zu vollziehen. Da hat sie sich sehr, sehr kritisch geäußert und das wiederum hat Christian Imark auf die Palme getrieben. Er wird jetzt aus diesem Vorstand austreten. Die wichtige Nachricht, das, was wir rausziehen können aus diesen Verwerfungen, ist die Vernünftigkeit der Schweiz, meine Damen und Herren. Natürlich, man kann sich jetzt ellenlang und stundenlang und jahrelang können wir uns darüber aufregen. Wie konnten wir nur so blöd sein, mit den Deutschen zusammen den Atomausstieg zu beschließen, damals im Zuge sozusagen das Erdbeben in den Hirnen durch Fukushima. Wie konnte man das nur einfach machen? Aber Entschuldigung, der Mensch neigt einfach zur temporären Verblödung, zur temporären, aber auch wieder vorübergehenden Dummheit und zum Irrtum. Aber zum Glück kann man es ja korrigieren. Und solange das schweizerische politische System offen ist, solange wir die direkte Demokratie haben, solange die Lebenswirklichkeit der Menschen durchschlagen kann, solange wir uns nicht andocken lassen an die Europäische Union mit ihren sterilen Glaspalast-Politikvorstellungen, mit dieser ganzen, ja, seelenlosen, bürokratistischen Verwaltungshysterie, die sozusagen von einem Besitz ergreift. Das hat ja fast etwas Pandemisches, wie diese EU alles irgendwie zu lähmen scheint, was sie berührt. Das ist jetzt ein bisschen einseitig ausgedrückt, ich bin mir dessen bewusst, aber ich muss ja am Morgen Sie auch ein bisschen da aus dem Tiefschlaf provozieren. Solange die Schweiz da unabhängig bleibt, ist eben das möglich, bleiben wir vernünftig. Die Vernünftigkeit der Schweiz ist nicht die Vernünftigkeit von uns Schweizern, sondern es ist die Genialität unseres politischen Systems, das unsere Vorfahren erfunden, entwickelt und eben auch immer wieder verteidigt haben. Dessen müssen wir uns bewusst bleiben. Die Schweiz ist nur dann, wenn sie Widerstand leistet, wenn sie gegen den Versuch, die Schweiz zu entschweizern, eben Schweiz bleibt. Das ist der ganz entscheidende, das ist das ganz entscheidende Moment hier. Ins gleiche Kapitel fallen übrigens die Sparbemühungen, die jetzt heftig umstritten in Bern sind, dass man da überhaupt spart, dass es Schuldenbremsen gibt, die man nicht einfach aushebelt, wie man das in Deutschland jetzt zu tun gedenkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Parlament setzt den zögerlichen Bundesrat unter Druck aufgrund von Unterschriftenfälschungen. Wir haben darüber berichtet. Große Story des Tagesanzeigers. Möchten Sie jetzt in Bern natürlich generell die Volksinitiativen da stärker unter die Lupe nehmen, stärker einschränken? Finger weg, Hände weg. Das ist der falsche Weg, das darf es nicht sein. Die Volksrechte sollen hier eingeschränkt werden. Natürlich immer unter den Schalmeienklängen die Volksrechte zu retten, zu bewahren. Aber passen Sie auf, bevor Sie sich's versehen, hat man Ihnen die Volksrechte mit diesen Schlangenölklängen, hat man Ihnen die schon aus dem Sack gezogen. Das ist nicht gut. Dann eine James-Bond-Nachricht aus dem Nahen Osten. Das sind ja unglaubliche Dinge, die da passieren. Die Medien schon völlig fasziniert. Da sind ja die, hat Israel, der Geheimdienst, hat in einem also ganz verwegenen Coup offensichtlich die Pager und Walkie-Talkies der Hisbollah-Milizen mit Sprengstoff versehen lassen und diesen Sprengstoff nun gezündet, um so die ganze Kommandostruktur dieser Organisation, die aus Sicht von Israel eine Terrororganisation ist, auszuschalten. Das ist natürlich ein militärischer, präzisionschirurgischer Schlag, ein Vernichtungsschlag, der da geführt wurde, der einem gleichzeitig den Schrecken in die Knochen jagt, aber irgendwo auch Bewunderung abnötigt. Und das sage ich natürlich in der ganzen Reserviertheit, die hier geboten scheint, denn wie ich lese, sind leider auch Unschuldige natürlich zu Schaden gekommen. Das ist fürchterlich. Ich möchte das einfach betonen, dass man nicht das Gefühl hat, ja, da ist einer sozusagen im Gefühl oder im Lebensgefühl drin, dass die Welt ein James-Bond-Film sei. Nein, das wäre nicht meine Einschätzung. Aber entschuldigen Sie, ich muss hier kurz das abstellen. Hier ein Anruf zu früher Morgenszeit. Das ist hier nicht der Ansatz, dass man da in diese Dimension hineinsteigt. Letzte Nachricht noch unserer heutigen Sendung. Gleichzeitig zu unserem Abend mit Gerhard Schröder hat die Ringier Journalistenschule ihren 50. Geburtstag gefeiert. Der Anstoß zu dieser journalistischen Institution ist gekommen von Hans Ringier, dem Vater des heutigen Verlegers Michael Ringier. Und ich bin ein großer Bewunderer des Verlagshauses Ringier, obwohl mir die Ringiers, also nicht die Ringiers persönlich, manchmal auch, aber vor allem die Journalisten auch immer mal wieder aufs Dach gegeben haben. Ist aber auch richtig so, dass wenn man etwas verhaltensauffällig ist, gelegentlich im Journalismus, wie ich, oder auch in anderen Gefilden, dann braucht es auch etwas Gegensteuer. Und deshalb, also no bad feelings gegenüber den Kollegen von Ringier und ihr Verlagshaus, dieses wunderbare, tolle Verlagsunternehmen, das da von den Rangiers gegründet wurde, den Hugenotten aus Frankreich. Das ist eben auch ein Teil der schweizerischen Erfolgsgeschichte, dass solche Familien sich hier entfalten konnten und ihre brillanten verlegerischen Leistungen anwenden konnten. Das nötigt einem Respekt ab. Und diese Ringier Journalistenschule ist wirklich eine Institution, die hat über die Verlagshäuser hinaus einen sehr guten Ruf. Und ich kenne auch viele Absolventen dieser Ringier Schule, einige davon bedeutende Journalisten, etwa Martin Beglinger oder Stefan Barmettler, die haben ja auch in der Weltwoche große Spuren, Wegmarken hinterlassen. Und ich habe ja mit beiden, nein, Entschuldigung, mit dem Stefan Barmettler eigentlich nie, aber mit dem Martin Beglinger durfte ich zusammenarbeiten beim Tagesanzeiger-Magazin und auch bei der Weltwoche. Wir sind dann ein bisschen über Kreuz geraten. Damals war ich zu Amerika euphorisch im Irakkrieg. Da konnte er nicht alles nachvollziehen, was ich da geschrieben habe. Ich zum Teil auch nicht mehr so richtig, wobei im damaligen Zeitkontext war es vielleicht doch wichtig, auch etwas Gegensteuer zu geben gegen diesen antiamerikanischen Overkill, den wir da hatten, gegen diese reine Schwarz-Weiß-Kritik. Man muss eben immer etwas Gegensteuer geben. Aber ungeachtet all dessen, die Ringe-Journalistenschule sicherlich eine tolle Erfindung, und wir wünschen natürlich da weiterhin viel Glück, Gedeihen und guten Nachwuchs den Kollegen in dieser Schule. Das kommt dann natürlich der ganzen Branche zugute. In diesem Sinn, meine Damen und Herren, mit diesem versöhnlichen Ausklang möchte ich mich verabschieden für die schweizerische Ausgabe. Aber wir melden uns gleich zurück mit den internationalen Nachrichten. Einiges davon habe ich Ihnen ja schon hier erzählt im Rahmen des Rekapitulierens unseres wirklich schönen, berührenden, für mich großartigen und auch lehrreichen Abends mit dem früheren deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder.